Das Fitnessmagazin, ein Podcast von BR24.
Wir stellen das Fitnessmagazin heute mal auf den Kopf, denn so ein Handstand tut richtig gut.
Gut für den Kopf, gut fürs Herzen, einfach mal den Kreislauf umzudrehen, schüttet auch einfach Endorphine aus und macht glücklich.
Glücklich macht sicherlich auch ein schöner Skiurlaub, wobei der Trend da eher zum Wintersporturlaub mit verschiedenen Aktivitäten geht. Auch das ein Thema bei uns. Und die Schule stellen wir auch gleich nochmal auf den Kopf. Professor Matthias Richter wünscht sich ein neues Schulfach.
Es wäre fantastisch, wenn das Fach Gesundheit in der Schule implementiert werden könnte. Es gibt bereits einige Schulen, die das machen, aber systematisch ist es einfach noch nicht im Unterrichtsplan verankert.
Warum der Wissenschaftler das sagt, das klären wir gleich. Am Mikrofon ist Christine Kellermann. Was ist das für ein Wechselbad der Gefühle diesen Winter? Da schließen die ersten Skigebiete schon im Februar und dann kommt wieder jede Menge Neuschnee vom Himmel. So richtig verlassen kann man sich auf gar nichts mehr. Und das wissen auch die Orte in den vielen Skigebieten in den Alpen und den Mittelgebirgen. Sie müssen überlegen, wie der Wintersport in Zukunft aussehen soll. Der aktuelle Trend geht zum Multi-Wintersport, also nicht mehr eine Woche zum Skifahren, sondern auch mal Langlaufen, Eislaufen, Rodeln oder Eisklettern. Fitnessmagazin-Reporter Bernd-Uwe Gutknecht hat das im Pitztal in Tirol gemacht.
Wir sind jetzt da am Riffelsee. Hinterm See drinnen haben wir die Loipe. Die ist ungefähr so 4,6 Kilometer lang. Da kannst du Klassik oder skaten. Wunderschön die Landschaft da mit dem Seekogel, Brandkogel. Das ist unser Vorteil auch für das Spitztal. Wenn es unten nicht mehr geht im Tal, die Langlaufloipe, dann haben wir da die Schneesicherheit am Riffelsee zum Langlaufen.
Sagt Christian, direkt am Ufer des jetzt zugefrorenen Riffelsees im oberen Pitztal. Außen herum die 3000er Gipfel des Pitztals. Die Loipe schlängelt sich am Ufer entlang und wird von Christian und seinen Kollegen gespurt. Sie sind überrascht, wie viele Wintersportler, zuletzt von den Alpinen, auf die nordischen Skier umgestiegen sind.
Das fällt jetzt die letzten Jahre richtig stark auf, auch im Tal unten auf die Langlaufloipen. Da ist auch unterm Tag, wo die Leute früher, war unten fast keiner, die waren alle Skifahren. Und jetzt sind die Loipen unten im Tal auch sehr belebt. Und auch wir oben am Riffelsee merken das. Die wechseln einfach, die gehen mal einen Tag Skifahren. Skitouren haben wir auch, also optimale Skitourengebiet haben wir da am Riffelsee. Der K2 ist nicht allzu schwer zum Gehen und ja, da sind auch sehr viele unterwegs.
Super praktisch, an der Mittelstation gibt's Gepäckfächer. Da kann man also Wechselkleidung und Equipment lagern. So drehe ich am Vormittag ein paar Runden auf der Seeloipe und zwar in der klassischen Technik. Das ist nicht so fordernd wie das Skating, denn die Luft auf über 2200 Metern Höhe ist ganz schön dünn.
Die Höhe merkt man schon, aber es ist ja ein gutes Training dann, ja.
Für den Nachmittag habe ich mir Cross-Skier ausgeliehen, denn neben der normalen Skipiste gibt es einen Cross-Parcours für Ski- und Snowboard-Cross.
Es ist eigentlich eine etwas schnellere Strecke mit Steilkurven und auch kleinen Hubbeln drin und auch Jumps, die man eigentlich, wenn man einen Wettkampf macht, so schnell wie möglich natürlich absolvieren soll. Da können auch Anfänger rein. Man muss dazu sagen, jeder nach seinem Geschwindigkeit und seinem Können, aber da ist für jeden auf jeden Fall was dabei.
Oliver kommt ursprünglich aus NRW, arbeitet aber schon lange im Sporttourismus in Tirol. Er hat sein Snowboard mitgebracht und gibt mir Tipps für den Cross-Parcours. Vorsichtig taste ich mich bei der ersten Abfahrt durch die Steilkurven und über die Sprungschanzen.
Bei den Sprüngen ist es eigentlich eher so vorher diese bewegungsbereite Position, nennt man es im Fachjargon. Dann eigentlich kurz vorm Absprung halt auch wie impulsiv abspringen. Weil dadurch kriegt man auch gleichzeitig viel mehr Kontrolle über seinen Körper, über die Ski oder das Board.
Das klingt einfacher als es ist. Zwar stehe ich schon seit Jahrzehnten auf den Brettern, aber mit Tempo durch Steilkurven und meterweite Sprünge sind auch für mich Neuland. Ein bisschen hapert's am Mut.
Skicross ist natürlich die Geschwindigkeit maßgeblich, deswegen da können wir auf jeden Fall als erstes dran arbeiten. Aber ansonsten halt gerade bei den Steilkurven ist es mehr halt diese Belastung auf der Kante, auf der Innenkante, dass man halt einfach mehr Kontrolle für den Ski hat und auch einfach schneller fahren kann, weil manchmal sagt man auch, Geschwindigkeit bringt Sicherheit und bei den meisten Fällen ist es halt auch wirklich so. Nur man muss halt einfach so ein bisschen der Kante Vertrauen geben und das ist gerade am Anfang einfach ein bisschen schwierig. Das kommt aber dann peu à peu.
Auch Oliver erzählt, dass viele Wintersportler immer mehr Abwechslung suchen. Dafür bieten die Liftbetreiber sehr flexible Skipässe für den halben Tag oder erst ab 14 Uhr. So hat man nicht das Gefühl, Geld zu verschwenden, wenn man ein paar Stunden zum Beispiel in die Loipe geht oder ins Eis. Denn mein spannendstes Abenteuer im Pitztal ist Eisklettern.
Beide Steigeisen schauen, dass man hüftbreit mindestens steigt und die Fersen hängen lassen. Wenn man die Fersen aufstehen lässt, erstens rutscht man schneller weg und jetzt merkt man dann gleich in dem Unterschenkel, dass es zu viel Kraft braucht. Dann kann ich so nachsteigen.
Martin ist Bergführer und Eiskletterguide. Mit ihm stehe ich vor einer komplett vereisten Felswand. Die ist etwa 25 Meter hoch. Ein anderer Urlauber war im Eis hochgestiegen und hat sich gerade abgeseilt.
Am Ende fehlt die Kraft im Oberarm, aber ansonsten ist ein cooler Eisfall. Muss man auf jeden Fall mal gemacht haben. Also im Eis ist eigentlich schon ein cooles Gefühl, wenn die Steigung passt. Wenn es etwas schwieriger wird, dann kommt es mehr auf die Technik drauf an. Aber wenn man das beherrscht, dann macht es eigentlich sehr viel Spaß. Ne?
Martin schnallt die Steigeisen um meine Bergstiefel, hängt mein Sicherungsseil am Karabiner ein und gibt mir zwei Eispickel in die Hände. Ich soll sie in kleine Eisspalten hineinschlagen und mich daran Zentimeter um Zentimeter hochziehen.
Bis der Pickel hält. Und da kann ich mich dann vertrauen auf das Gerät. Da ist vorne scharf. Setze ich mit der linken Hand und dann suche ich mir idealerweise mit der rechten Hand schon ein bisschen weiter oben den nächsten Platz, wo ich einen Pickel schlagen will, dass ich Meter mache.
Das komplette Eiskletter-Equipment kann man sich in der Kletterschule ausleihen. Nach einem kurzen Stoßgebet überwinde ich mich und fange an zu klettern. Bis kurz unter die Felskante schaffe ich es. Dann geht auch mir die Kraft in den Armen aus. Wieder unten bekomme ich ein Schulterklopfen von Martin und die Hausaufgabe bis zum nächsten Mal.
Ja, Klimmzüge für die Unterarme. Dass es nicht so pumpt, dass es nicht so extrem pumpt. Und das ist dann die Routine. Umso mehr Meter du machst, umso sicherer bist du dann. Dann umso mehr kraftsparender kletterst du dann.
Drei Sportarten in zwei Tagen, das macht richtig Spaß. Und ich könnte ja noch Skitouren gehen, rodeln oder Gletscher wandern. Naja, nächste Saison dann.
Alle vier Jahre werden Schülerinnen und Schüler in Deutschland gefragt, wie es ihnen geht. Die Studie Health Behavior in School-Aged Children ist repräsentativ. Fast 6.500 Teilnehmer werden da befragt. 87% der Schülerinnen und Schüler haben danach eine hohe Lebenszufriedenheit. Das hört sich jetzt erstmal eigentlich ganz gut an. Es lohnt sich aber ein genauerer Blick. Und den holen wir uns jetzt vom Leiter der Studie, Professor Matthias Richter von der TU München. Hallo, Professor Richter.
Hallo, ich grüße Sie.
Zahlen sind ja immer nur gut, wenn man sie auch analysieren kann. Ich habe jetzt mal eine Zahl aus dieser Studie herausgegriffen. Was sind denn für Sie die drei, sagen wir mal, wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Studie?
Also die eine Zahl, die Sie genannt haben, das war schon eine sehr wichtige Zahl, weil eins der wichtigsten Ergebnisse aus der Studie ist, dass es den Kindern und Jugendlichen im Wesentlichen gesundheitlich gut geht. Fast 90% berichten über eine hohe Lebenszufriedenheit und genauso über eine sehr, sehr gute, positive, subjektive Gesundheit. Das ist ein sehr, sehr schönes Ergebnis für uns, gerade nach der Corona-Pandemie. Mhm. Leider zeigt es sich aber immer noch, dass es deutliche soziale Ungleichheiten gibt in der gesundheitlichen Lage. Also dass Kinder mit einem niedrigen familiären Wohlstand, sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, eine deutlich schlechtere gesundheitliche Lage aufweisen und sich auch gesundheitlich schlechter ernähren, bewegen und verhalten. Also es gibt durchaus noch Bereiche, Teilbereiche, in denen großes Optimierungspotenzial liegt, beispielsweise im Bereich psychosomatische Beschwerden oder körperliche Aktivität.
Diese Studie wird alle vier Jahre durchgeführt. Die Teilnehmer sind zwischen 11 und 15 Jahren alt. Und wenn Sie weiter zurückschauen als diese letzte Umfrage und die Zahlen vergleichen, welche großen Entwicklungen lassen sich denn da erkennen?
Also was wirklich auffällig ist, dass sich die gesundheitliche Lage in den letzten 12 Jahren nicht sonderlich verändert hat. Also wir haben zum einen Bereiche, in denen es negative Entwicklungen gibt. Hier und da gibt es aber auch ein paar positive Signale, die uns Mut machen für die Zukunft. Um mal ein Beispiel zu geben in Bezug auf eine negative Entwicklung über die letzten 12 Jahre. Wir sehen, dass die körperliche Aktivität bei den Mädchen doch kontinuierlich, wenn auch langsam, sinkt. Und gleichzeitig sehen wir eine Zunahme der psychosomatischen Beschwerden auch wiederum bei Mädchen. Und andere Beispiele, wie zum Beispiel das Mobben in der Schule, da sehen wir durchaus aus positive Entwicklungen. Also da hat es sich zumindest nicht verschlechtert, was ja auch schon mal ein gutes Signal ist, gerade auch wenn wir an die Corona-Krise denken.
Wie ist es denn, wenn wir auf den Bereich Bewegung schauen? Das ist ja in fast jeder Studie in den vergangenen Jahren zum Vorschein gekommen, dass Kinder und Jugendliche sich zu wenig bewegen. Was heißt denn eigentlich genau zu wenig?
Also wir haben verschiedene Indikatoren in der Studie herangezogen. Wir haben uns zum einen für die reine körperliche Aktivität interessiert, also dass man noch nicht mal irgendwie ins Schwitzen gerät oder aus dem Atem gerät, sondern wie lange man 60 Minuten am Stück am Tag sich bewegt. Daneben haben wir uns auch die sportliche Aktivität angeschaut, also da, wo die Kinder und Jugendlichen ins Schwitzen geraten, außer Atem geraten. Und wenn man das irgendwie so zusammenbringt und sich verschiedene Indikatoren anschaut, dann sieht man zum einen, die WHO hat da eine sehr schöne Empfehlung gemacht, nämlich, dass die Kinder und Jugendlichen an allen 7 Tagen in der Woche sich für 60 Minuten eigentlich bewegen sollen. Das muss nicht am Stück sein. Das kann auch irgendwie in Teilen passieren. Aber da sieht man in unseren Ergebnissen, dass nur 11% der Mädchen und 21% der Jungen diese Empfehlung erreichen. Also da ist noch sehr viel Luft nach oben, was die körperliche Aktivität angeht.
Das sind wirklich ganz andere Zahlen, ne? Zu dieser subjektiven Zufriedenheit und dieser Teilaspekt, den wir jetzt ansprechen, Bewegung, da ist natürlich wirklich noch Luft nach oben. Diese abnehmende Bewegungszeit, das ist so ein Dauerbrenner. Ich habe da diverse Gespräche schon zugeführt. Das ist ja irgendwie so ein bisschen was, wir wissen alle, dass mehr Bewegung guttun würde, auch im persönlichen Bereich. Bei uns ist es ja oft so, oder bei jedem Einzelnen ist es oft so, dass es der Schweinehund ist. Ich wüsste, es würde mir gut tun, aber. Wo sitzt denn dieser Schweinehund bei den Kindern und Jugendlichen?
Ich glaube, dass es gar nicht so sehr der innere Schweinehund ist, sondern dass es einfach irgendwie strukturelle Gegebenheiten sind. Wir sehen es zum Beispiel in der Schule. Wenn Unterricht ausfällt, ist es oftmals der Sportunterricht, der als erstes ausfallen muss, leider. Gleichzeitig sehen wir eine Zunahme auch vom Verkehr. Wir haben gar keine sicheren Rad- und Fußwege für die Kinder und Jugendlichen. Mhm. Es wäre eine sehr, sehr einfache körperliche Aktivität, wenn die Kinder und Jugendlichen eben mal zu Fuß zur Schule gehen oder mit dem Rad zur Schule gehen. Mhm. Aber gerade in Großstädten ist das natürlich ein großes Problem. Gleichzeitig wäre es auch wunderbar, wenn man zum Beispiel Spielplätze, Grünflächen ausbaut, dass man die Möglichkeiten schafft, dass Kinder und Jugendliche sich auch bewegen können. Daneben geht es natürlich auch in Richtung inneren Schweinehund. Wir müssen als Gesellschaft, als Eltern, als Lehrer, als Familien schauen, wie kriegt man dann vielleicht auch die Kinder und Jugendlichen und da gerade die Mädchen vom Handy weg.
Das ist ja sowieso auffällig, dass Mädchen weniger Bewegung haben, aber mehr psychosomatische Beschwerden. Das hat diese Studie auch gezeigt. Das haben Sie eben auch noch mal kurz angesprochen. Gibt es dafür eine Erklärung?
Fange ich vielleicht mal mit den psychosomatischen Beschwerden an. Es scheint so, und das auch in der Trendanalyse, dass die Krisen, die unsere Gesellschaft aktuell erlebt, sei es der Krieg in der Ukraine, sei es die Corona-Pandemie, sei es die Energiekrise, dass das bei den Mädchen stärker einwirkt als bei den Jungen. Sie nehmen es irgendwie ernster, sie machen sich mehr Sorgen. Und das kann sich dann auch irgendwie im Bereich körperliche oder psychische Probleme, Beschwerden niederschlagen. Mhm. Jungen sind da vielleicht ein bisschen robuster. Das klingt jetzt nach einem Klischee, aber Jungen haben eher die Tendenz, sowas zu verdrängen oder auch durch körperliche Aktivität sowas irgendwie zu kompensieren. Also die Bewältigung dieser Probleme. Im Bereich Bewegung, Jungen waren immer schon aktiver als Mädchen. Und genau das ist ein Bereich, dass man sich fragen muss, wie schaffen wir es denn jetzt, diesen Schweinehund bei den Mädchen anzuregen? Mhm. Da sind wir als Eltern natürlich aufgefordert, das zu versuchen. Auch wenn es schwer ist, aber gerade durch die Zunahme der sozialen Medien ist das ein sehr, sehr interessanter Bereich für die Mädchen, weil sie sich halt auch gerne austauschen, gerne reden, gerne chatten. Mhm. Und das ist vielleicht aktuell noch der leichtere Weg, als sich draußen mit Freunden zu treffen und so weiter.
Wäre das auch ein Weg, also dieser Weg über die sozialen Medien, ein Weg, um Mädchen speziell anzusprechen und zur Bewegung zu aktivieren?
Auf jeden Fall. Das kann sehr, sehr gut helfen. Vorausgesetzt natürlich, die Möglichkeiten in der Umgebung sind da. Mhm. Dass Sportvereine mehr Werbung machen, sich auch öffnen, dass es gleichzeitig aber auch im Bereich Sportunterricht irgendwie weitere Aktivitäten gibt. Und das einfach irgendwie im Bereich der, ich nenne das mal Entwicklung in der Gemeinde. Was tut, dass die gesündere Wahl die leichtere Wahl wird, auch wenn es schwer ist?
Wir sprechen gleich noch ausführlicher über den Einfluss der Corona-Krise auf Schülerinnen und Schüler. Vorher aber erinnern wir uns noch mal gemeinsam an unsere eigene Zeit in der Schule zurück. Was haben Sie so im Schulsport gelernt? Werfen vielleicht, wenn es gut gelaufen ist, Brustschwimmen oder vielleicht auch einen Handstand. Werfen und Schwimmen klappt dann sicherlich auch heute noch. Und der Handstand? Naja, okay, macht man ja jetzt auch nicht einfach mal so im Wohnzimmer. Dabei ist das eigentlich ein richtig gutes Training, sagt Lukas Adolf, der ganze Handstand-Workshops anbietet.
Ja, für einen gesunden, starken Rücken und ist gut für die Lunge, gut für den Kopf, gut fürs Herz und einfach mal den Kreislauf umzudrehen. Und dann schüttet auch einfach Endorphine aus und macht glücklich.
Und angeblich ist es dafür auch nie zu spät. Junge und auch schon etwas ältere Menschen wollen dieses Überkopfglück spüren.
Als Kind das letzte Mal. Es ist eine Herausforderung, aber uns hat es interessiert und haben wir gedacht, so komm, wir probieren das einfach jetzt mal aus.
Ich finde es toll, die Übungen zu machen und dass man sieht, dass man besser wird durch die Übungen.
So ganz leicht von der Hand geht so ein Handstand aber nicht. Vom Handgelenk bis in die Zehenspitzen muss der Körper vorbereitet werden. Ganz wichtig, vorher gutes Aufwärmen und langsam aufbauen.
Man muss erstmal den Körper öffnen und Flexibilität aufbauen. Und ansonsten halt die Verdrahtung. Erstmal die Kabel legen, dass man die Hüfte, die Schultern alles gut ansteuern können und das über Kopf. Also die Koordination ist auch eine große Challenge für viele, aber je öfter man es macht, desto besser wird das Ganze verdrahtet.
Kraft, ein wenig Beweglichkeit, Koordination und Körperspannung. Eigentlich eine ideale Fitnessübung, so ein Handstand. Noch mehr gute Anregungen für Ihre Fitness gibt es jetzt von einer unserer Top-Wintersportlerinnen. Deutschlands beste Snowboarderin Ramona Hofmeister hat in dieser Saison zum 4. Mal den Gesamtweltcup gewonnen. Sie ist 27 Jahre alt, kommt aus Bischofswiesen. Und nicht nur Slalom oder Riesenslalom auf dem Snowboard machen ihr Spaß. Das hat sie meinem Kollegen Jan Wieken verraten.
Ramona, welche Sportart machst du sonst noch gerne, wenn du nicht auf dem Snowboard stehst?
Ja, ich gehe gerne laufen. Kann ich auch gut abschalten. Ich bin wahnsinnig gern im Kraftraum. Mir macht das richtig Spaß. Radfahren tue ich richtig gern. Ich glaube, das war's. Achso, ich habe zum Klettern angefangen. Meine Schwestern macht mir richtig Spaß. Ich habe das damals auch bei einer Reha für meinen Rücken schon mal gemacht. So eine Klettertherapie. Ja, macht richtig Spaß und habe schon länger nicht mehr so viel Adrenalin gespürt bei der Sportart, die ich neu angefangen habe.
Was empfiehlst du dem Freizeit, dem Hobbysportler, um fit zu bleiben?
Ich glaube, sich auch Zeit zu lassen, nicht zu viel zu wollen von heute auf morgen. Sondern das strukturiert angehen und einfach nicht die Lust verlieren, weiterzumachen. Und ja, vielleicht einfach nicht allein Sport zu machen, sondern in einer coolen Clique.
Da du eine tolle Köchin und Bäckerin bist, Konditorin fast, würde ich schon was sagen, ja.
Nicht übertreiben.
Aber zumindest in der Bäckerei oder Konditorei deines Onkels, immer mitgeholfen. Wie müsste die Ernährung aussehen für einen Hobbysportler, um das ganze Training so mit Ernährung zu ergänzen? Das ist auch ein kleiner Tipp.
Ich würde sagen, abwechslungsreich. Einfach selber kochen, zum Metzger gehen, selber vielleicht Obst, Gemüse anbauen. Alles abwechslungsreicher und nicht Fertiggerichte, kein abgepacktes Zeug und Spaß dran haben. Genießen!
Im ersten Teil meines Gesprächs mit Studienleiter Matthias Richter von der TU München ist schon angeklungen, dass die Corona-Krise eine wichtige Rolle in der aktuellen Schülerstudie gespielt hat. Die Zahlen stammen aus dem Jahr 2022. Das war noch während der Corona-Pandemie. Professor Richter, welche Rolle hat diese Ausnahmesituation denn gespielt?
Also wir waren zum einen sehr, sehr positiv überrascht. Wir hätten es schlimmer erwartet mit der gesundheitlichen Situation der Kinder und Jugendlichen. Nach dieser schweren, auch gesellschaftlichen Krise. Zum Glück sind die Zahlen mutmachend. Im Frühjahr 2022, da ist die Pandemie schon so ein bisschen abgeklungen. Und wir sehen, dass es Anzeichen gibt, dass die Krise von den Jungen und Mädchen doch ganz gut bewältigt wurde. Auch wenn es nach wie vor sicherlich noch ein bisschen Zeit braucht, bis es ganz verarbeitet wurde. Mhm. Aber der grundsätzliche Ansatz wäre schon, dass es erstaunlich ist, wie robust die Kinder und Jugendlichen gewesen sind, trotz dieser widrigen Umstände nicht komplett in ein Loch zu fallen und sehr, sehr dramatische gesundheitliche Krisen zu entwickeln.
Also eher ein positiver Ansatz, den man daraus ziehen kann. Das ist ja auch mal, ja, vielleicht ein Hoffnungsschimmer, sage ich mal.
Ich denke, wir können stolz auf die nachwachsende Generation sein, was das angeht. Mhm. Auch wenn die Umstände doch relativ schwierig sind. Sei es jetzt neben Corona, Klima, Krieg, Energie. Alles das wirkt sich leider auch aus auf die nachwachsende Generation.
Mhm. Eine Baustelle wollte ich noch ansprechen aus dieser Studie, was mir aufgefallen ist, das Thema Gesundheit, Gesundheitswissen. Da gab es auch Zahlen, die jetzt nicht so darauf schließen lassen, dass sich jede Schülerin oder jeder Schüler mit der eigenen Gesundheit oder mit dem Thema Gesundheit auskennt. Woher kommt das und wo müsste man da ansetzen, um das zu verbessern?
Also wenn ich einen großen Wunsch frei hätte, der sehr, sehr viele Bereiche, sei es jetzt Aktivität, Bewegung oder auch psychosomatische Beschwerden, ebenso wie allgemeines Wissen über Gesundheit angeht, es wäre fantastisch, wenn das Fach Gesundheit in der Schule implementiert werden könnte. Mhm. Es gibt bereits einige Schulen, die das machen, aber systematisch ist es einfach noch nicht im Unterrichtsplan verankert, dass man eigentlich das höchste Gut, was wir als Gesellschaft haben, nämlich die Gesundheit der nachwachsenden Generation, auch unterrichtet. Mhm. Sei es jetzt Wissen über Ernährung, sei es Körperwahrnehmung, aber auch der Umgang mit medizinischer Versorgung und solchen Zugangswegen. Das ist meines Erachtens sehr, sehr wichtig, das früh den Kindern und Jugendlichen auch beizubringen, dass diese Inhalte einfach auch im Alltag der Kinder und Jugendlichen präsent sind.
Das wäre doch mal ein guter Wunsch und den können wir ja mal weiter verfolgen. Aber in Bayern gibt es das noch nicht, oder? Wissen Sie das?
Das ist sehr, sehr verstreut. Okay. Sowohl in den einzelnen Bundesländern als auch in Deutschland. Mhm. Es gibt wirklich tolle Schulen, wo es zum einen verankert ist im Unterricht, wo gleichzeitig aber das auch gelebt wird in der Schule. Sei es die bewegte Pause, sei es das gesunde Pausenfrühstück. Aber das ist halt flächendeckend in Deutschland nach wie vor nicht der Fall, dass sowas extrem gut verankert ist, wie in den Lehranhalten. Leider.
Einfach dazugehört. Es müsste selbstverständlich dazugehören.
Eigentlich ja, es liegt auf der Hand.
Professor Matthias Richter von der TU München, herzlichen Dank.
Herzlichen Dank, Frau Kettermann.
Wer den richtigen Sport für sich entdeckt hat, der ist oft mit großer Leidenschaft dabei. Und gerade bei Kindern ist dann oft die ganze Familie gefordert. Zum Beispiel, wenn der Sport Eislaufen ist und man nicht gerade im bayerischen Oberstdorf am Olympiastützpunkt wohnt. Die 16 Jahre alte Sarah Pesch aus dem Landkreis Aschaffenburg lebt ihren Traum. Disziplin und ihr eiserner Wille haben sie dahin geführt, wo sie jetzt steht. Auf dem Treppchen bei den deutschen Meisterschaften. Was alles dahinter steht und wie groß der Aufwand in diesem Hochleistungssport ist, das hat Katrin Küchs in der Aschaffenburger Eissporthalle beobachtet.
Sarah bindet ihre weißen Schlittschuhe, ist konzentriert, in sich gekehrt. Gleich geht's wieder aufs Eis. Ihre große Leidenschaft, seit sie 7 Jahre alt ist.
Weil man auch einfach den Kopf frei bekommt nach der Schule oder so, ist auch einfach ein guter Ausgleich, würde ich sagen.
Für ihr Hobby geht die 16-Jährige aus dem Landkreis Aschaffenburg sogar auf eine Sportschule in Mannheim und nimmt einiges auf sich.
Montags komme ich dann von der Schule, holt mich meine Mutter auf der Hälfte der Strecke ab und dann komme ich direkt hier, gehe 2 Stunden aufs Eis bis 20 Uhr und dann gehe ich nach Hause. Am Dienstag sage ich mal dasselbe Spiel nochmal und mittwochs habe ich dann morgens noch Athletik online zu Hause, dann mittags hier 1 Stunde und dann abends nochmal 3 Stunden, einmal Athletik, 2-mal Eistraining.
Donnerstags und freitags folgt ihre Trainerin ihr nach Mannheim, um dort gemeinsam trainieren zu können.
Nach vorne schauen, Sarah, nicht nach unten.
Svetlana Knorr beobachtet jede Bewegung. Ihr entgeht nichts. Talent ist eine feine Sache, beim Eiskunstlauf aber nicht entscheidend, meint sie.
Ich habe jetzt mal mittlerweile festgestellt, mit Talent kommt man meistens nicht so weit, muss man auch mal sehr viel Fleiß mitbringen. Weil manche Sachen muss man immer wieder wiederholen und noch einmal, bis es mal wirklich mal so sitzt und stabil bleibt.
Koordination, Schnelligkeit, Ausdauer und Kraft und natürlich ein gutes Rhythmusgefühl, darauf kommt es beim Eiskunstlauf an. Die Kinder und Jugendlichen schulen ihre Sinne. Dass Sarah es bis zur deutschen Vizemeisterin im Eiskunstlauf geschafft hat, sei vor allem ihrer Disziplin und ihrem eisernen Willen zu verdanken, meint die Cheftrainerin.
Weil sie war eher so richtig mal dünn, bisschen mal schlanke Beine, schlanke Arme. Bei Sarah selber überrascht ist sie, wirklich mal alle Dreifachen jetzt mal gelernt hat.
6 dreifache Sprünge gibt es, Sarah beherrscht sie alle. Gerade dreht sie eine Himmelspirouette und hat den Kopf weit nach hinten gestreckt, ihre Lieblingsfigur. 3 Minuten haben sie und die anderen Leistungssportlerinnen und Sportler auf dem Eis Zeit, ihr Programm zu durchlaufen. Der Einzugsbereich des Vereins ist groß, reicht von Mannheim über Wiesbaden-Frankfurt bis nach Schweinfurt.
Die Eltern investieren viel Zeit und viel Geld dafür, weil alleine die Schlittschuhe zum Beispiel, so professionelle Schlittschuhe, kosten sehr viel und die Kinder reisen sehr viel. Eisfläche kostet bei uns mal sehr viel.
5.000 Euro zahlt der WSV für die Nutzung der Eisfläche jeden Monat. Mitglieder bis zu 120 Euro. Ein Sport also, den auch die Eltern wollen müssen. Dennoch, in den letzten 4 Jahren sind 60 neue Mitglieder hinzugekommen, seit Natalia Grigorieva die Abteilung Eiskunstlauf übernommen hat.
In der Woche haben wir um die 9 Stunden Eis. Wir versuchen aber, andere Möglichkeiten zu organisieren für unsere Sportler, indem wir mit Mannheimer RSC kooperieren. Nach Willingen fahren wir auch. Und dann haben wir natürlich unseren bayerischen Stützpunkt in Oberstdorf.
Eine der wenigen Hallen in Deutschland, die ganzjährig geöffnet haben. Noch genießt Sarah aber das Heimtraining. Mitte März steht der nächste Wettkampf für die deutsche Vizemeisterin in Norditalien an. Und dann?
Auf jeden Fall nächstes Jahr den ersten Platz zu belegen, ist auf jeden Fall ein sehr großes Ziel. Und zur Europameisterschaft zu fahren, das wäre richtig cool.
Da drücken wir natürlich die Daumen und ziehen den Hut vor so viel Engagement. Vielleicht ja auch ein kleiner Motivationsschub, die Schlittschuhe mal wieder aus dem Keller zu holen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei.